Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Boomerang-Podcasts. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Heute wollen wir im neuen Monatsthema der Fußballweltmeisterschaft darüber sprechen, dass man meist ja nur die Spiele, Tore und Emotionen auf dem Platz sieht. Aber vieles, was im Hintergrund passiert, bleibt uns eigentlich verborgen. Vor allem ist auch interessant zu verstehen, was im Hintergrund von Leistungssport abläuft. Und dafür freue ich mich heute sehr, Marlen Solprio bei uns im Podcast begrüßen zu dürfen. Sie ist Diplompsychologin und engagiert sich im Programm Mental gestärkt in Zusammenarbeit mit dem VDV. Und mit ihr möchte ich heute über das Thema psychische Belastung, mentalen Druck und die Bedeutung von mentaler Stärke mich unterhalten und den Fragen nachgehen, wie zeigt sich denn psychische Gesundheit im aktuellen Leistungssport und bei Großevents wie bei einer Fußballweltmeisterschaft überhaupt? Und wo kann man durch ihre Initiative mental gestärkt überhaupt Hilfe auch bekommen? Über das und noch vieles mehr sprechen wir in der heutigen Folge. Und los geht's!
Stärke beginnt im Kopf. Dein Sportpsychologie-Podcast von Spomind.
Liebe Marion, schön, dass du da bist und herzlich willkommen im Podcast.
Ja, danke für die Einladung. Bin gerne da.
Das freut uns auch. Du bist ja nicht nur Diplompsychologin, sondern auch Dozentin und wissenschaftliche Mitarbeiterin mit Forschungsschwerpunkt auf psychischer Gesundheit im Leistungssport und hast noch obendrein gerade an der Deutschen Sporthochschule Köln die Initiative Mental gestärkt für die psychologische Gesundheit im Leistungssport gekündigt. Was hat da dein Interesse speziell so an diesen Themen, ne, rund um Stress, psychische Gesundheit im Leistungssport geweckt und wie hat sich daraus dein Engagement für die Initiative Mental gestärkt entwickelt?
Ja, also ich habe ja in meinem Studium der Psychologie habe ich gleichzeitig schon ein sogenanntes Nachbarfach studiert und das waren für mich die Sportwissenschaften, weil ich selber auch ganz viel Sport gemacht habe, auch ich sage mal auch leistungsorientiert, also nie so deutscher Spitzensport würde ich nicht sagen, aber leistungsorientierten Sport getrieben habe. Hauptsächlich Handball, aber ich habe auch Schwimmen und Basketball, alles Mögliche habe ich eigentlich ausprobiert. Ja, zum Teil auch Reiten, Voltigieren, sowas. Und mich hat eigentlich da immer interessiert, so diese Kombination, ne? Was macht die Psychologie im Sport? Wie kann man Psychologie nutzen, um dann auch im Sport gut zu sein? Und so ist mir erstmal diese Verbindung ganz wichtig gewesen. Dann kam ich eben nach Köln an die Sporthochschule. Und da gab es eben auch die Sportpsychologie schon verankert als ein Institut auch an der Sporthochschule. Und die psychische Gesundheit kam dann eigentlich so als wichtiges Thema auf, als man dann die ersten SportlerInnen in der Presse auch bemerkt hat, die sich dann geoutet haben und gesagt haben, ich habe eine Depression oder ich kann mit meinen vielen Verletzungen gar nicht gut umgehen. Dann fing das auch an, dass man mal über Essstörungen was gehört hat. So, und dann kam eben auch so diese Wichtigkeit in der Sportpsychologie für die psychische Gesundheit. Und da haben wir uns eben stark gemacht an der Sporthochschule zusammen mit der Robert-Enke-Stiftung, der Verwaltungsberufsgenossenschaft und der VDV, also der Gewerkschaft für die Fußballprofis, und haben uns zusammengeschlossen und haben eben Mental gestärkt gegründet, damit eben schlimme Dinge im Leistungssport verhindert werden können. Du weißt es ja, der Suizid von Robert Enke war eben damals so ein Ausgangspunkt, wo man gesagt hat, hey, das haben wir irgendwie gar nicht bemerkt, wie kann sowas sein? Und da ist das große, sag ich mal, Interesse auch an der psychischen Gesundheit im Leistungssport entstanden.
Ja, sehr beeindruckender Werdegang und auch gerade deine Verbindung dann nochmal zu dem Sport, dass es dich dann zu so einem Thema geführt hat. Und ich glaube, jetzt nicht nur in Deutschland, auch international haben einfach die letzten Jahre gezeigt, dass die psychische Gesundheit auch im Leistungssport nicht zu unterschätzen ist. Und ich meine, uns ist sicher allen Begriff, ne, Simone Biles, die da auch voranschreitend war und das erste Mal dann auch viele aufhorchen lassen hat, dass selbst so Superstar vermeintlich dann mentale Probleme hatte und aus Olympia dann damals rausgegangen ist, weil sie es auch nicht mehr geschafft hat und sich abgegrenzt hatte, fand ich das schon wirklich auch ja sehr beeindruckend, den Schritt überhaupt erstmal auf der Weltbühne auch zu gehen. Und hoffentlich werden ja auch noch viele folgen, weil das sollte natürlich auch nicht irgendwie unter den Tisch gekehrt werden. Wenn wir jetzt auf einer groß angelegte Veranstaltungen wie die Fußballweltmeisterschaft schauen, sehen wir vor allem eher die Leistung auf dem Platz vordergründig, aber kaum, welche Strukturen auch wirklich im Hintergrund dafür notwendig sind, um gerade diese Spieler auch psychisch stabil zu halten über so eine lange Zeit. Und genau an der Schnittstelle arbeitest du ja auch so ein Stück weit zwischen Forschung, Versorgung, aber auch so der Unterstützung wirklich konkret im Leistungssport. Kannst du uns vielleicht einen Einblick geben, welche Rolle deine Arbeit sowohl in der Forschung als auch in der Initiative Mental gestärkt im Hintergrund vom Leistungssport in solchen Hochleistungsphasen wie Wettkämpfen, einer Weltmeisterschaft und so weiter überhaupt ausmacht?
Ja, die Forschung selbst, muss ich sagen, ich schaue mir die an. Ich versuche mich da auch immer sehr aktuell zu halten. Es gibt natürlich mittlerweile viele Studien, die auch nachweisen, dass eben, ich habe es ja Depressionen schon genannt, dass eben solche psychischen Erkrankungen praktisch im Leistungssport genauso zu finden sind wie in der Normalbevölkerung. Und ich meine mit genauso die sogenannte Prävalenz. Also Prävalenzen sind so Auftretenswahrscheinlichkeiten und das ist eigentlich gleich, ne? Also das ist interessant, dass die SportlerInnen da genauso betroffen sein können wie die Normalbevölkerung. Und das war früher halt nicht so. Früher hat man immer so gedacht, naja, die machen ja Sport und die, ach, das ist ja ihr Hobby und das geht denen ja gut und Sport ist ja auch gesund. Ist es ja auch. Aber trotzdem gibt es eben diese Belastungen, die auch die normalen Menschen empfinden und man kommt eben auch an Grenzen und dann kann auch eben eine psychische Erkrankung entstehen. So, das wäre so dieser Forschungsaspekt. Was wir jetzt gemacht haben, auch mit Mental gestärkt, ist das, was du jetzt auch schon angesprochen hast, als Versorgung, also im Grunde so eine Art, wie soll ich es nennen, Beratung, dann aber auch Dienstleistung, Vermittlung von sportpsychologischer und jetzt kommen die anderen zwei Begriffe, psychotherapeutischer und psychiatrischer Hilfe. Weil die Sportpsychologie ist jetzt eher so in dem Bereich der Prävention angesiedelt. Also das heißt, man kann frühzeitig natürlich mit Athleten üben, wie man mit Druck umgehen kann, wie man mit schwierigen Zeiten und auch mit vielleicht eigenen Problemen umgehen kann. Aber irgendwann gibt's den Zeitpunkt, wo auch diese Menschen wirklich Hilfe brauchen im Sinne der Psychotherapie oder auch der Psychiatrie. Und dann haben wir jetzt in Mental gestärkt das Netzwerk gegründet zur psychischen Gesundheit im Leistungssport. Und in diesem Netzwerk sind eben genau diese drei Professionen zusammengefasst. Und wir können jetzt eben, wenn ein Athlet sich meldet und sagt, ja, ich glaube, ich habe eine Essstörung oder ich glaube, ich habe eine Depression, dann können wir ihm eben in seiner Region, wo er wohnt in Deutschland, einen Partner oder einen Netzwerkpartner von uns vermitteln, der sich dann um diese psychische Erkrankung oder um diese psychische, ich sage jetzt erstmal den Leidensdruck des Athleten, der Athletin kümmert. Und das ist natürlich toll, weil dann wissen die Athleten, Athletinnen, ja, da kann ich anrufen, da wissen die Bescheid, da ist Mental gestärkt sozusagen der Premium-Partner und dann bekomme ich da auch Hilfe.
Super guter Ansatz auf jeden Fall, dass man da auch individuell an seinem Standort irgendwo von euch die Unterstützung bekommt. Um nochmal auf das Thema Prävalenzen auch zurückzukommen. Ich glaube, gerade in den Vorjahren war die Dunkelziffer da auch einfach noch sehr hoch. Und da das jetzt mehr Awareness auch irgendwie nicht nur medial, auch insgesamt bekommen hat, trauen sich wahrscheinlich auch einfach mehr Leute über ihre psychische Gesundheit und auch ihre Probleme, die damit einhergehen könnten, zu sprechen. Also das ist wahrscheinlich auch echt nicht zu unterschätzen von der Entwicklung her, wo wir jetzt stehen. Das ist jetzt eigentlich ein guter Schritt auch vorangegangen ist letztendlich, ne? Und Sie haben, du hast es gerade auch angesprochen gehabt, ein zentraler Bestandteil auch deiner oder eurer Arbeit ist es ja auch gerade über dieses große Netzwerk ein Stück weit zu vermitteln, wenn da Bedarf ist. Kannst du vielleicht mal genauer erklären, welche Zielgruppe ihr genau mit dieser Initiative ansprecht und wie diese Unterstützung dann konkret über welche Formate auch ablaufen würde, die in der Praxis dann auch so stattfinden?
Genau, also die Formate sind tatsächlich unterschiedlich. Das eine habe ich schon gerade erklärt. Das ist tatsächlich diese genau individuell gerichtete Hilfe, die dann die Athleten, Athletinnen bekommen. Die Zielgruppe ist tatsächlich im Leistungssport erstmal angesiedelt. Ne? Das heißt, wir helfen in erster Linie Personen, die auch in ihrem Sport wettkampforientiert unterwegs sind, die einen Kaderstatus haben, also es ist aber nicht unbedingt Pflicht, ne? Also Kaderstatus muss man nicht unbedingt haben, aber es muss schon so eine Art Commitment zum Sport, zum leistungsorientierten Sport bestehen. Und ich nehme mal jetzt die Sportart zum Beispiel sowas wie Triathlon. Da muss man tatsächlich auch unfassbar viel trainieren in dieser Sportart. Und deswegen würden sich auch Triathleten immer sehr leistungsorientiert und wettkampforientiert fühlen. Also man kann jetzt nicht so genau sagen, dem helfen wir und dem anderen jetzt nicht mehr, sondern je nachdem, wie die Athleten, Athletinnen sich fühlen, können sie sich jederzeit bei uns melden. Und ich würde auch nicht sagen, dass wenn jemand meinetwegen in der Bezirksliga Fußball spielt, dass wir sagen, nee, das ist uns jetzt nicht leistungsorientiert genug. Also das ist auch, diese Person kann sich eben tatsächlich schlecht fühlen in diesem Sportsetting und dann bieten wir auch die Hilfe an. So, das ist dieser eine Strang. Der zweite Strang, der auch für uns wichtig ist, ist natürlich alles, was mit Entstigmatisierung, mit Weiterbildung, mit Ausbildung für Trainer und auch andere Personen, die dann im Sport unterwegs sind, also auch im Leistungssport unterwegs sind. Das heißt, wir machen eben viele Veranstaltungen, bei denen sich Trainer, TrainerInnen melden können, um sich dort auf den neuesten Stand zu bringen. Worauf muss ich achten bei meinen Athleten? Denn die Trainer-Athlet-Beziehung, sage ich mal, ist auch ein ganz wichtiger Kernfaktor für psychische Gesundheit. Das wissen die Trainer oft gar nicht, dass sie vielleicht mit ihren Bemerkungen oder mit ihrem Verhalten den Athleten auch großen Druck machen können oder eben auch sogar, ja, ich will schon mal so weit gehen, auch den in sowas reintreiben können wie eine psychische Erkrankung. Ne? Also nehmen wir Bereich Turnen, wenn da die Trainerin sagt, hey, du musst aber mal 10 Kilo abnehmen, so bist du viel zu dick, dann kann das bei einer Jugendlichen 14 Jahre oder Pubertätsphase kann das natürlich zu einer Essstörung führen. Und das gilt es zu verhindern und deswegen versuchen wir auch da die Trainer, Trainerinnen gut auszubilden mit Formaten, mit Thementagen. Jetzt zum Beispiel haben wir auch einen Thementag gehabt zum Thema Verletzungen und Psyche, weil auch Verletzungen sind etwas, was einen Athleten sehr belasten kann. Und dann will er natürlich wieder anfangen, dann hat man aber diesen Punkt, ja, nicht zu früh wieder starten. Und das sind viele Dinge, die davon abhängen, ja, die ein Athlet, eine Athletin dann im Kopf hat, wenn sie verletzt ist. Und deswegen auch da Formate, die weiterbilden und dann auch die, ja, das Feld drumherum schulen, da einen guten Einfluss auf die Gesundheit zu nehmen.
Du hast gerade das Umfeld nochmal auch angesprochen, da würde ich auch gerne gleich drauf zurückkommen. Aber vor allem sind da so viele Komponente, die du gerade auch aufgezählt hast, die oftmals irgendwie unterschätzt werden, die auch auf die Leistung von einem Athleten unglaublich viel Einfluss haben. Wie jetzt alleine so eine subtile Bemerkung ein Stück weit, die in so einer sensiblen Entwicklungsphase sehr, sehr viel auslösen kann bei einem jungen Sportler und dann auch ganz schnell irgendwelche, ja, Dinge auch triggern kann, damit sie dann auch vielleicht schneller in eine Essstörung reingerät. Und das finde ich einen ganz schönen Ansatz, dass ihr da sagt, es geht nicht nur um die Sportler, sondern da ist eine Trainer-Athleten-Beziehung und auf beiden Seiten sollte auf jeden Fall auch was stattfinden. Ganz guter Ansatz. Ein ganz zentrales Thema, vor allem im Leistungssport, ist ja auch dieser konstante, permanente Druck, den man dort ausgesetzt ist. Was würden sich denn deiner Meinung nach gerade diese Erwartungen, die jetzt vom Trainer, Umfeld, Medien, ne, und aber auch dem Sportler selbst letztendlich kommen, auf die psychische Gesundheit auswirken?
Also Druck muss man sich ja so vorstellen, das ist etwas, was mich erstmal motiviert. Ne? Also es ist nicht schlecht. Ne? Und das ist auch total in Ordnung, dass wir im Leistungssport sowas wie Druck erleben, denn sonst würden wir es ja gar nicht machen. So. Also das ist schon mal erstmal so eine Art Einschätzung. Dann ist es aber natürlich so, dass wenn Druck so dauerhaft und gerade jetzt bei Großereignissen dann natürlich auch mit vielen Konsequenzen verbunden ist. Also, keine Ahnung, ich fliege aus dem Kader, die Sponsoren springen ab, wichtige Menschen schauen zu. Das sind ja alles so Komponenten, die aus der Umwelt kommen, die den Druck erhöhen. Und es gibt eben so einen Punkt, wo man sagt, bis zu dem Punkt ist Druck total leistungsförderlich und da ist das wunderbar, da brauche ich das auch. Aber wenn er zu groß wird, dann geht meine Leistung runter. Und das ist genau der Punkt, den man jetzt natürlich finden muss für sich. Diesen guten Stress, den ich ja haben will. Aber er darf nicht drüber hinausgehen. Und das ist genau dieser Punkt, den wir versuchen, natürlich erstmal mit den Athleten, Athletinnen zu besprechen. Was mache ich denn da, wenn ich das erlebe, dass es wirklich so ein großer Druck wird? Simon Weiss hat dann gesagt, ja, ich trete jetzt mal Wettbewerbe nicht an. Aber wenn ich jetzt vorher eigentlich schon, ich sag mal, Maßnahmen oder Tools habe in meiner kleinen Werkzeugkiste, so muss man sich das ja vorstellen, wie ich mit Druck umgehen kann, dann wäre es natürlich besser, weil den Druck verhindern kann ich eigentlich nicht. Ich brauche einfach Maßnahmen, wie ich damit klarkommen kann. Und das ist, ja, das ist eigentlich das, worauf wir hinausarbeiten in der Sportpsychologie, wo aber auch eben die Therapie oder die Psychiatrie auch wertvolle Hilfen sind, wenn jemand einfach sagt, ich komme damit gar nicht zurecht.
Ganz wichtiger Ansatzpunkt, das muss ja gar nicht so weit erst kommen und gerade auch ein Stück weit fast präventiv vorzugehen und zu sagen, der Druck wird sowieso auch im Leistungssport oft da sein, aber es geht darum, individuellen, gesunden Umgang damit zu entwickeln letztendlich und aber auch abzugrenzen, ab wann fängt denn so eine Belastung auch an, dann gesundheitlich kritisch zu werden, das auch für sich selbst so ein Stück weit einzuschätzen und wenn es zu viel werden sollte, sich Hilfe zu holen, die sie dann bei euch auch finden würden, absolut, ja. Du arbeitest ja auch nicht nur praktisch mit Sportlern, sondern auch teilweise auch wissenschaftlich zu den Themen, hast du auch gerade schon gesagt. Ab und zu holst du dir da auch mal so ein paar Einblicke. Was zeigen denn vielleicht dann noch aktuelle Forschungsergebnisse zu psychischer Gesundheit im Leistungssport, insbesondere im Hinblick auf Stress und Burnout? Und inwiefern decken sich vielleicht die Erkenntnisse mit den Erfahrungen, die du auch in der Praxis machst?
Ja, eins habe ich eben ja schon angesprochen. Also die Prävalenzen sind ja eigentlich gleich. Ne? Wenn wir Depressionen anschauen oder Burnout anschauen, dann ist das eben in den SportlerInnen genauso häufig vorhanden wie in der Normalpopulation. Was die Wissenschaft auch zeigt, dass es bei Essstörungen, also gerade ja, wenn es jetzt darum geht, in bestimmten Gewichtsklassen zu bleiben, oder möglichst süß und hübsch auszusehen oder eben gute im Turnen zum Beispiel gute Winkel des Körpers eben zu haben, das ist natürlich dann immer so, naja, je leichter du bist, umso besser ist das erstmal. Aber man hat eben in der Forschung rausgefunden, dass die Prävalenzen für Essstörung viel, viel höher sind als in der Normalpopulation. Ne? Also es gibt Zahlen, also um ein 5- bis 6-faches höher, weil natürlich dieser, ja, das ist auch wieder, man kann es auch Druck nennen, der von den Sportarten selber ausgeht. Wenn ich jetzt natürlich sage, ich muss in einer bestimmten Gewichtsklasse antreten und ich muss am Wochenende, meinetwegen im Ringen oder im Judo, muss ich jetzt nochmal 4 Kilo abnehmen bis zum Wochenende, dann ist es so üblich, dass die Athleten, Athletinnen, die nennen das, die machen dann Gewicht, so nennen sie es, stecken sich in irgendwelche Neoprenanzüge oder versuchen wirklich alles rauszuschwitzen an Wasser, was noch drin ist, damit sie dann in der besseren, vermeintlich besseren Wettkampfklasse antreten können. Das Problem ist nur, dass wenn ich das immer wieder mache und jedes Wettkampfwochenende dann wieder so aussieht, dass ich mich so vorbereite, dass ich dann natürlich die Ernährung total vernachlässige und dann auch am Ende vielleicht auch gar nicht so leistungsfähig mehr bin, wie ich eigentlich war, als ich noch ein bisschen dicker war. Und das ist genau der Punkt. Und dass eben diese Essstörungen, da gucken wir jetzt besonders hin, weil das einfach aktuell auch sehr, sehr, ich will jetzt nicht sagen boomt, aber es ist tatsächlich dieser Eisberg, der kommt jetzt langsam an die Oberfläche und man sieht, wie viele Athleten, Athletinnen eigentlich davon betroffen sind. Das sind jetzt nicht nur Frauen und Mädchen, sondern es gibt auch da die Männer und Jungs, die gerade auch sehr viel Wert auf Muskeln, auf einen athletischen Körper legen. Und da gibt es eben auch diese Entwicklung, dass das immer mehr, natürlich auch sicher durch die Social-Media-Geschichten befeuert, dass das immer mehr auch bei den Männern ein Problem wird. Ja, ich muss dünn sein, ich muss Proteine essen, muss hier shredded Muskulatur haben, so, ne. Das sind halt diese ganzen Dinge, die gerade so die jungen Männer umtreiben. Und das ist auch problematisch. Also, zusammengefasst, die Wissenschaft zeigt, dass wir da auf jeden Fall was machen müssen, weil wir eben diese Risikofaktoren haben in diesen verschiedenen Sportarten und Sportartenklassen, so will ich es mal nennen. Und damit brauchen wir dann auch da Hilfsangebote, oder eben auch präventive Dinge, die wir schon frühzeitig mit den Kindern und Jugendlichen im Leistungssport erarbeiten.
Mhm. Ja, ganz spannend, auch gerade bei solchen Großereignissen jetzt nochmal wie Wettkämpfen, wie eine Weltmeisterschaft, verdichten sich ja dann auch nochmal diese Belastungen, die du auch gerade schon vereinzelt angesprochen hast, die ja schon so im Alltag bei den Sportlern auftreten. Neben einem hohen Erwartungsdruck natürlich mediale Aufmerksamkeit auch nicht zu unterschätzen, ist ja auch wenig Regenerationszeit vorhanden. Und das bringt ja auch Sportler schneller an ihre Grenzen nochmal als vielleicht im Trainingsalltag. Was passiert denn in solchen Phasen aus psychologischer Sicht mit den Sportlern? Gibt es da so typische Stressmuster oder Risiken, die in solchen Phasen gerade verstärkter sich zeigen?
Also du meinst in solchen Wettkampfphasen oder wenn dann tatsächlich so ein großes Turnier oder sowas ansteht. Also das ist tatsächlich ja so, dass die Sportler, Sportlerinnen auf so ein großes Ereignis ja auch hintrainieren und hinfiebern. Die freuen sich darauf, die wollen dahin, das macht denen auch Freude. Und das ist ja auch dann genau der Punkt, ne? Ich will das ja auf jeden Fall. Und dieser Wille und ich möchte unbedingt gut sein, ich möchte da performen, der macht das aus, was ich eben sagte, dass es vielleicht so einen kleinen Ticken zu weit geht mit der Aktivierung, mit diesem Stress, mit dieser Nervosität. Und dann macht Nervosität leider das Gegenteil von dem, wo ich eigentlich denke, oh, ich freue mich, dann kann es meine Leistung eben beeinträchtigen. Und deswegen ist es natürlich toll, wenn jetzt einzelne Verbände oder auch Vereine oder in diesem Fall Nationalmannschaften, wenn die ihr sportpsychologisches Personal dabei haben, was eben auch nicht immer selbstverständlich ist. Also nicht jeder Verband hat, ich sag jetzt auch mal, das finanzielle Vermögen, um da zu sagen, wir nehmen jetzt außer dem Mannschaftsarzt und dem Physiotherapeuten, nehmen wir jetzt auch den Sportpsychologen mit. Aber eigentlich müsste das schon möglich sein, weil gerade da auch diese mentale Gesundheit in diesen Wettkampfphasen ja auch nicht zu unterschätzen ist. Und Sportpsychologen, Sportpsychologinnen können Wettkämpfe gut begleiten, können dann für die Athleten da sein, können da Hilfen anbieten. Deswegen, also wäre auch mein Wunsch, dass das noch mehr möglich ist und dass vielleicht auch da nochmal nachgedacht wird. Bevor ich jetzt den dritten Physiotherapeuten mitnehme, wäre es vielleicht auch gut, den Sportpsychologen des Verbandes mitzunehmen.
Absolut, es sollte keine Ausnahme sein, sondern ein Stück weit auch hoffentlich in den nächsten Jahren zur Normalität werden dann, dass es gar nicht erst so weit kommen kann in solchen Belastungsphasen, dass dann auch einfach die Sportler einen Ansprechpartner haben an ihrer Seite, auf den sie auch im 1:1-Gespräch einfach mal zukommen können, weil trotz vorhandener Angebote fällt es ja vielen Sportlern oftmals schwer, Hilfe in Anspruch zu nehmen, weil es auch teilweise noch stigmatisiert ist, was du ja auch schon angesprochen hattest. Was für Hürden oder Herausforderungen erlebst du denn noch am häufigsten, gerade im Leistungssport, und wie kann vielleicht dann auch so ein Netzwerk wie mental gestärkt dabei helfen, diese Barrieren gerade zu überwinden?
Also eine Sache, warum das noch immer so eine Art Tabuthema ist, ist natürlich dieses Wort Psycho. So alles, was mit Psycho zu tun hat, egal ob Psychologie, Psychotherapie, Psychiatrie, das wird im Grunde alles in so einen Topf geschmissen. Und das heißt, ich bin schwach, ich bin irgendwie nicht ganz richtig im Kopf. Und das ist immer noch nicht so ganz überwunden. Wenn ich jetzt zum Beispiel eine körperliche Verletzung habe, dann sage ich natürlich, ja, muss der Arzt da dran oder der Physiotherapeut, und dann komme ich nach einer Zeit wieder. Und bei den psychischen Erkrankungen ist das noch nicht so klar, dass eben diese Person genauso nach einer Phase des Hilfesuchens und vielleicht der Therapie auch zurückkehren kann. Und da ist das immer so, oh wei, wenn ich das habe, dann bin ich direkt außen vor, dann fliege ich raus und dann brauche ich auch nicht mehr wiederzukommen. Und diese Angst versuchen wir natürlich zu nehmen. Und das Netzwerk von Mental gestärkt ist deswegen sehr attraktiv für Athleten und Athletinnen, weil es eben eine neutrale Ansprechstelle ist. Und es hat eben nichts damit zu tun, der Trainer erfährt erstmal nicht, dass ich mich da gemeldet habe. Und die anderen Mannschaftskollegen, Kolleginnen erfahren auch erstmal nichts. Also das heißt, man kann sehr diskret sich hier Hilfe holen. Und das ist das, was auch, glaube ich, das Attraktive an Mental gestärkt ist, weil wir unabhängig sind. Und wir berichten dem Trainer ja dann auch nicht, da hat sich jemand gemeldet, weil es ist nämlich datengeschützt. Und so ist diese Hilfe sehr willkommen und deswegen bei den Athleten, Athletinnen auch sehr angesehen.
Absolut. Und da kann natürlich auch einfach mehr Vertrauen noch stattfinden. Jetzt zum Thema Therapie, da gibt es genauso eine Schweigepflicht und dem geht ihr ja auch im Prinzip dann nach. Das schafft natürlich dann vielleicht auch eine geringere Hürde, sich dann auch dort anzuvertrauen. Aber so einen Beinbruch sieht man natürlich eher als jetzt eine Depression oder ein Burnout. Das ist, muss man sich halt leider immer noch vor Augen halten, weshalb auch oftmals Leute das noch nicht so auf einem gleichen Niveau trotzdem vom Ausmaß her auch einstufen können. Wo ich hoffe auch dann, dass die nächsten Jahre sich noch einiges tun wird. Dann würde ich nochmal gern zum Begriff mentale Stärke kommen. Das ist ja gerade auch so im Leistungssport auch ein ganz großes Thema und der wird aber im Sport auch oftmals so ein bisschen vereinfacht fast verwendet. Wie würdest du denn mentale Stärke aus wissenschaftlicher Perspektive vielleicht noch so ein Stück weit auch definieren und einordnen, gerade im Kontext von so dieser Stress- und Belastungssituation, wie es dann bei solchen Wettkämpfen ist? Und warum ist es auch wichtig, da vielleicht trotzdem seine Grenzen anzuerkennen?
Also mentale Stärke würde ich jetzt mal ganz eng mit dem Begriff der Resilienz, also im Grunde der Widerstandsfähigkeit bei Hindernissen, bei Schwierigkeiten. Wie komme ich klar, wenn dann etwas auftaucht, was ich vielleicht gerade so mal noch nicht beachtet oder bedacht habe? Das würde für mich ganz gut zu dem Begriff mentale Stärke passen. Mentale Stärke beinhaltet aber auch, dass man genau, wie du es auch schon gesagt hast, dass man auch dazu stehen kann, dass man nicht alles so perfekt hinkriegt und dass man auch Hindernisse haben kann, die einen stolpern lassen. Also das heißt, es muss nicht immer alles super laufen, damit ich sage, da bin ich jetzt mental stark durchgekommen, sondern gerade wenn Hindernisse sind, wenn ich mir Hilfe suchen muss, das wäre natürlich so Dinge, wo ich sage, da ist mentale Stärke auch gefragt. Und der dritte Punkt hat für mich ganz viel, man wird ja immer so mit dem Begriff Mindset auch konfrontiert. Und was ist dieses Mindset? Das Mindset beinhaltet für mich aber auch, dass man nicht nur ein Athlet ist, sondern dass man auch sagt, ich habe einen Plan B und ich bin auch, wenn ich jetzt dieses Ereignis nicht schaffe oder ich schieße kein Tor oder ich werde vielleicht auch gar nicht eingewechselt, weil ich auf der Ersatzbank sitze, dann ist es trotzdem in Ordnung und ich bin immer noch ein guter Mensch oder ich bin ein toller Lebensgefährte oder ich bin ein liebevoller Vater. Also ich brauche andere Identitäten, die mir zusätzlich auch noch was geben und nicht nur, ich bin jetzt der leistungsorientierte Superheld oder der Fußballer, der die Tore versenkt, sondern ich muss da einfach auch sagen, ich habe auch noch andere Dinge, die ich gut kann. Und das ist dieser sogenannte Plan B.
Ganz wichtigen Punkt, den du da ansprichst, gerade diese Identitätsfrage. Sportler definieren sich dann gerade in diesem Leistungsbereich ja oftmals dann nur über den Sport, aber da vielleicht einfach nochmal ein bisschen die Fühler rauszustrecken, andere Hobbys auch nochmal nebenbei zu haben und nicht nur Sportler, Hochleistungssportler in der und der Sportart zu sein, sondern man ist ja eigentlich so viel mehr, was man auch noch trotzdem ausschöpfen kann und auch ein Potenzial hat. Auf jeden Fall, wenn wir da jetzt vielleicht nochmal als Abschluss der heutigen Folge auf jetzt so ein WM, wie so ein Extrembeispiel dann auch schauen, so ein großes Wettkampf. Was für drei zentrale psychologische Empfehlungen würdest du vielleicht solchen Sportlern geben, die unter maximalem Druck psychisch gesund bleiben möchten, gerade bei solchen großen Wettkämpfen?
Können wir eigentlich ganz gut zusammenfassen. Also die erste Sache sind natürlich Maßnahmen zu erlernen, die mich entspannen. Also das wäre eine Geschichte, weil die Spannung ist genau das, was nicht zu hoch werden darf. Also das heißt, wenn ich für mich weiß, wie kann ich mich runterregulieren, so kann man es ja auch nennen, wie kann ich durchatmen. Atemtechniken sind zum Beispiel tolle Entspannungsverfahren. Aber es gibt auch sowas wie progressive Muskelrelaxation, autogenes Training, Traumreisen, schöne Musik. Also alles, was mich runterreguliert, kann da hilfreich sein. Das wäre so ein Tipp. Der zweite Tipp, den habe ich eben schon ausgeführt, bitte diese Identität nicht überschätzen, sondern andere Identitäten noch mit im Rucksack haben, die auch toll sind und mit denen ich auch gut durch die Welt und durchs Leben gehen kann. Also nicht nur wirklich auf Leistung zu schauen, sondern auch auf meine Persönlichkeitsentwicklung, auf meine psychische Gesundheit zu achten. So, das wäre eben der zweite wichtige Punkt. Und du wolltest jetzt drei haben, dann würde ich natürlich als drittes sagen, auch immer einfach mit dieser Freude und Motivation dabei zu bleiben, weswegen man auch diesen Sport angefangen hat. Also das heißt, sich zu besinnen, was ist denn da für mich eigentlich der Sinn und der Zweck und was ist das, was mir das dieses Sporttreiben auf diesem Niveau gibt? Und wenn ich mich daran erinnere und mich da nicht belastet und nur ja so gestresst fühle, dann kann mir das natürlich auch helfen, in solchen schwierigen Phasen gut durchzukommen und mental stark auch durch so ein großes Turnier durchzukommen.
Sehr schönen Abschluss mit diesen Worten gefunden und den Empfehlungen, die du nochmal mitgeben konntest. Vielen lieben Dank auch für ja das spannende und wichtige Gespräch gerade zu diesem Thema, was jetzt auch im Vordergrund stehen wird und ja auch schon lange existiert und da auch hoffentlich sich noch einiges tun wird über die Punkte, die wir heute besprochen haben. Und vielen Dank auch für deine offenen, aber auch fundierten Einblicke zu dem Thema mentale Gesundheit im Leistungssport. Zum Abschluss noch die Frage, wo können unsere Zuhörer euch denn finden und mehr über eure Arbeit erfahren?
Also auf der Homepage der Sporthochschule findet man uns und wenn man einfach www.mentalgestärkt.de eingibt, dann kommt man auf unsere Homepage. Da sind alle Angebote auch nochmal gelistet, egal ob man jetzt Athlet, Athletin oder Trainer, Trainerin, aber auch Sportpsychologin ist. Für alle sind da tatsächlich so kleine Reiter, wo man dann sich selbst durchklicken kann und dann auch mit uns in Kontakt kommt und auch unsere Veranstaltungen sehen kann.
Vielen lieben Dank, Marion, fürs Gespräch.
Gerne, gerne. Alles Gute für euch.
Dankeschön und vielen lieben Dank auch da draußen fürs Zuhören und seid auch beim nächsten Mal wieder dabei, wenn es heißt, Stärke beginnt im Kopf.
Danke, dass du heute wieder dabei warst. Um stets up to date zu bleiben und keine Episode zu verpassen, abonniere uns gern in der Podcast-App deiner Wahl. Völlig egal, wo du diese Episode hörst, du findest auf einer Extra-Seite stets die Shownotes mit klickbaren Links zu unseren Gästen sowie zu unseren Kanälen und Kontaktdaten. Hilf uns, mehr Menschen zu erreichen. Empfehle uns gern weiter und lass uns eine Rezension bei Spotify oder Apple Podcasts da. Wir freuen uns stets auf dein Feedback. In diesem Sinne, lass uns gemeinsam an unserem Mindset arbeiten. Entwicklungen im Training, Wettkampf und im täglichen Leben nachhaltiger gestalten. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, Stärke beginnt bei uns im Kopf.
Free Audio Post-Production bei Auphonic.com.